Ja, ich dachte schon, wir haben schon sehr viel gehört, auch ganz tolle Lieder gesungen. Ich mag das. Und gar nicht so ganz sicher, ob wir noch eine großartige Botschaft brauchen. Aber habe mich ein bisschen vorbereitet, vielleicht machen wir es trotzdem. Haben ja alle die Zeit mitgebracht heute und das ist auch gut so. Ja, zu Beginn möchte ich eine kurze Geschichte, eine Begebenheit vorlesen. Habe am Anfang des oder im Frühjahr dieses Jahres dieses Buch kennengelernt, Neues Leben, neue Identität von Neil Anderson. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt und es hat mich einfach gepackt und möchte eine kurze Geschichte hier lesen, die er selber erlebt hat. Und da heißt es, vor einigen Jahren nahm ich einmal eine Einladung als Referent für eine Gemeindefreizeit an, die am Wochenende nach Muttertag stattfinden sollte. 4 Wochen vorher rief mich der Pastor an und erzählte mir, dass die dafür vorgesehenen Räumlichkeiten doppelt gebucht worden waren und die Gemeinde nun die Freizeit lieber eine Woche vorziehen wollte. Der fragte an, ob ich auch von Freitagabend bis Muttertag kommen könnte. Normalerweise verbringe ich diesen Tag mit meiner Familie. Aber meine Frau hatte das Gespräch mitgehört und meinte, ich könnte ruhig zu der Freizeit fahren. Ich wandte ein, dass ich an ihrem Ehrentag lieber zu Hause bleiben wollte. Doch sie bestand darauf, den Termin wahrzunehmen. Also tat ich es. Während einer Pause auf dieser Freizeit spazierte ich über das Freizeitgelände und deckte einen kleinen Geschenkeladen. Nun kam mir die fabelhafte Idee, meine Abwesenheit von der Familie mit einer netten Kleinigkeit wettzumachen. Ich schaute mich in dem Laden um und sah ein reizendes Körbchen mit einer Backmischung für Muffins und einem Glas Apfelgelee. Da beschloss ich, am nächsten Morgen früh aufzustehen und ein super Frühstück für meine Frau und meine beiden Kinder vorzubereiten. Komplett mit Eiern, Würstchen und Muffins. Am Montagmorgen stand ich also mit den Hühnern auf, machte meine stille Zeit und begann mit den Vorbereitungen. Ich rührte gerade die Muffins an und sang vergnügt vor mich hin, als Karl, mein Sohn, schlaftrunken in die Küche kam. Er schnappte sich eine Schachtel Haferflocken sowie ein Schälchen und wollte sich damit an den Tisch setzen. »Hey Karl, warte mal, heute gibt es kein Müsli. Wir wollen gemeinsam am Tisch sitzen und ein super Frühstück mit Muffins genießen.« »Ich mag keine Muffins, Papa«, murmelte mein Sohn und öffnete die Packung mit den Flocken. »Warte Karl«, langsam wurde ich ärgerlich. »Wir wollen gemeinsam am Tisch sitzen und ein super Frühstück mit Muffins genießen. Aber ich mag keinen Rührkuchen«, wiederholte er und machte sich sein Müsli zurecht. Jetzt wurde es mir zu viel. »Karl, wir wollen gemeinsam am Tisch sitzen und ein super Frühstück mit Muffins genießen«, bellte ich. Karl verschloss die Schachtel wieder, warf sie in den Küchenschrank und stampfte zurück in sein Zimmer. »Meine fabelhafte Idee«, ein wunderbarer Gedanke, ein herrliches Ziel. Und der schöne Morgen lagen in Schutt und Asche. Die nächsten Minuten musste ich damit verbringen, mich bei Karl für meinen Wutausbruch zu entschuldigen. Kennt ihr sowas? Hat man so eine tolle Idee, einen Plan, man will dem anderen was Gutes tun und irgendwie haut es nicht hin. Will nicht so klappen. Und wie wir uns das vorgestellt haben, er war hier super freundlich oder super gelaunt und hat sich schon gefreut auf die Zeit mit seiner Familie, gemütliches Frühstück. Als Pastor kann er sich anscheinend montags morgens diese Zeit auch nehmen. Aber was für eine Enttäuschung. Die anderen spielen nicht mit. Dumm gelaufen. Hast du vielleicht auch schon so etwas oder Ähnliches erlebt? Du hattest diese tolle Idee, vielleicht für Gott, für die Gemeinde, deine Familie oder Freund, Freundin etwas Gutes zu tun. Hattest dir alles so schön ausgemalt und überlegt, Dann wurde aber dein Plan durch hektische Alltagsereignisse oder sonstige Vorkommnisse, über die du keine Macht hast, über den Haufen geworfen. Vielleicht war Stau im Verkehr, kamst nicht rechtzeitig dahin, wo du wolltest oder nach Hause, Zug fuhr gar nicht, Freund hat keine Zeit für dich, Kinder haben andere Pläne für ihr Leben, als du es vielleicht hast, machst ein tolles Geschenk und der andere freut sich gar nicht drüber, betest, dass dein Mann gläubig wird und es passiert nichts, deine Familie will nicht so wie du und so weiter und so weiter. Deine persönlichen Pläne funktionieren nicht. Tragisch ist dann nur, wenn dein Selbstwert an dem Erfolg deiner persönlichen Pläne verknüpft ist. Dann wird dein Leben leider einer langen emotionalen Fahrt auf der Achterbahn gleichen. Weil jedes Mal, wenn ein Plan nicht so funktioniert, wie du ihn dir ausgedacht hast, weil andere einfach mitspielen müssen, dann ist dein Selbstwert natürlich auf dem Boden und bist am Boden zerstört. Jetzt kommen Gedanken, ja, was bin ich denn wert, was kann ich denn schon? Natürlich sollen wir Pläne für unser Leben machen, für den Alltag. Aber wenn dein Selbstwertgefühl allein von dem Gelingen dieser Pläne abhängig ist, dann ist dein Selbstwertgefühl komplett im Keller, wenn ein Plan mal nicht funktioniert. Und ich denke, das ist ein Zeichen dafür, dass dein Werte- oder dein Glaubenssystem in einer Schieflage ist, das nicht auf den Werten Gottes und seines Wortes ruht. Und aus dieser Achterbahnfahrt wirst du nur aussteigen können, wenn du anfängst, ganz Gott zu vertrauen. Wenn dein Selbstwert nicht aus den misslungenen Plänen oder deinen Taten, guten Taten oder auch nicht guten Taten basiert, sondern wenn dein Selbstwert aus deiner Identität als Kind Gottes in Gott ruht und begründet wird oder ist. Bei jedem von uns ist es so, dass wenn deine existenziellen Bedürfnisse wie Nahrung, Kleidung und Wohnung gedeckt sind, es noch andere Bedürfnisse gibt, die uns zum Leben motivieren. Und da will ich jetzt acht Elemente aufzählen, die eigentlich jeder von uns anstrebt. Da ist einmal das Streben nach Erfolg, ein Streben nach Bedeutung, etwas oder jemand zu sein, ein Streben nach Erfüllung, erfülltes Leben zu haben, ein Streben nach Zufriedenheit, ein Streben nach Glück, Streben nach Freude, ein Streben nach Geborgenheit, aber auch ein Streben nach Frieden. Und an diesen allen Dingen ist absolut nichts Verwerfliches dran. Im Gegenteil, es sind sogar alles Ideen von Gott für dein und mein Leben. Gott möchte, dass das alles bei dir zutrifft. Natürlich machen wir Pläne, wie wir diese Dinge erreichen können. Wenn aber dein Glaube, wie diese Dinge in deinem Leben erreicht werden können, wesentlich von Gottes Vorstellungen abweichen, liegt dein Glaubensleben in dem Maße daneben, wie deine Vorstellungen sich von Gottes Vorstellungen unterscheiden, diese Dinge zu erreichen in deinem Leben. Und ich möchte heute Morgen anfangen, diese unsere natürlichen Bestrebungen dahingehend zu untersuchen, wie Gottes Vorstellungen sind, sie zu erreichen. Und hinter jedem Bestreben steckt eine Schlüsselidee. Diese Schlüsselidee hilft dir, dein Bestreben zu erreichen. Deshalb möchte ich die Predigt heute überschreiben mit Gottes Leitlinien für einen geradlinigen Glaubensweg. wie kann ich wirklich einen geraden Weg oder meinen Weg des Glaubens wirklich gerade gehen? Was sind Gottes Vorgaben dafür? Wie definiert er diesen Weg, dass wir all diese Dinge, die wir anstreben, die auch Gott für uns möchte, das auch erreichen können? Wir werden heute leider nur zu dem ersten Punkt kommen. Die anderen werde ich dann die anderen Male oder nächsten Male ansprechen. Da ist das Streben nach Erfolg. Und hier ist die Schlüsselidee, die dahinter steckt, sind Ziele. Ziele, die ich mir stecke. Stellt sich natürlich die Frage, was ist für dich Erfolg? Ist es eine Karriere machen, beruflich erfolgreich zu sein? Oder wie definierst du Erfolg? Ist das Leistung, tolle Leistung erbringen, die du schaffst, die du erbringst? Ist Erfolg eine wirklich gesicherte wirtschaftliche Existenz, dass du ein tolles Einkommen hast, weil du einen tollen Job hast? Natürlich hast du diesen Job nicht einfach so bekommen, sondern du hast vorher Ziele verfolgt, eine gute Ausbildung gemacht, hast dich weitergebildet, hast dich darauf konzentriert, ein Ziel nach dem anderen dir gesteckt und auch erreicht. Und so hast du auch dieses Ziel, wirklich wirtschaftlich gesichert dazustehen, erreicht. Oder ist es dein Ziel, eine tolle Familie zu haben? Beziehungsweise nennst du das vielleicht Erfolg, wenn du eine tolle Familie hast? Vielleicht ein hohes Ansehen? Bei vielen ist das auch sehr viel wert. Was denken die anderen Leute über mich? Wie reden sie über mich? Ist es positiv? Ist es anerkennend? Ich habe Wikipedia gefragt, was die sagen zum Erfolg. Da heißt es, der Begriff Erfolg bezeichnet das Erreichen selbstgesetzter Ziele. Und es gibt auch eine Redewendung, die sagt, Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen. Und ich denke, diese Aussagen sind richtig. Sie treffen auf alle unsere Lebenslagen zu, auch in meinem Christsein. Wenn das aber alles so ist, dann stellt sich hier die Frage, welche Ziele verfolgt Gott mit meinem Leben? Und wie definiert Gott Erfolg für mein Leben? Und ich denke, hier finden wir eine gute Zusammenfassung, wie Gott dieses Erfolg haben definiert oder von Gottes Zielen für unser Leben, finden wir im 2. Petrusbrief. Im 1. Kapitel, die Verse 3 bis 10, ich möchte das heute aus der Neues Leben Übersetzung mal lesen. Und wer im Mai bei meiner Predigt hier dabei war, dem wird auffallen, dass wir uns schon mal über diesen Abschnitt uns näher Gedanken zugemacht hat. Aber dieser Abschnitt fasst es so toll zusammen und deswegen möchte ich ihn heute auch noch mal lesen. 2. Petrus 1, Abvers 3. Da heißt es, Paulus schreibt diesen praktisch an die Gläubigen in Kleinasien, die vertrieben wurden, weil sie verfolgt wurden, und er schreibt dieses ihnen als Ermutigung, als Unterstützung, als Hilfestellung für ihren Lebensweg. Schreibt der Petrus, wenn wir Jesus immer besser kennenlernen, gibt seine göttliche Kraft uns alles, was wir brauchen, um ein Leben zu führen, über das sich Gott freut. Er hat uns durch seine Herrlichkeit und Güte berufen. Und durch dieselbe mächtige Kraft hat er uns seine kostbaren und größten Zusagen geschenkt. Er hat versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur haben werdet, denn ihr seid dem Verderben dieser verführerischen Welt entflohen. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Ein vorbildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Und aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Aus der Ehrfurcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Wer so nicht handelt, der ist blind oder zumindest sehr kurzsichtig. Solche Leute haben schon vergessen, dass Gott sie von ihrem früheren Leben, das voll Schuld war, reingewaschen hat. Deshalb, liebe Freunde, bemüht euch zu zeigen, dass Gott euch berufen und erwählt hat. Wenn ihr das tut, werdet ihr niemals stolpern oder von Gott abfallen. Merken wir, dass Gottes Plan für unser Leben mit unserer Identität beginnt, die auf Gottes Taten gründet? Er hat uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen. Er hat uns Leben und Frömmigkeit gegeben. Unsere Rechtfertigung ist schon geschehen. Unsere Heiligung ist schon oder hat schon begonnen. Wir sind bereits Teilhaber der göttlichen Natur und dem Urteil der Sünde entkommen. Das Erste ist es, Gott hat seinen Teil gemacht. Gott hat uns eine absolut neue Identität geschenkt. Er hat uns zu diesem Glauben berufen. Wie wir eben auch im Zeugnis schon von Britta gehört haben, wir können beten, aber Gott ist es, der es dann letztendlich wirkt. Und ich darf auch da nicht meine Identität darauf begründen, dass ich vielleicht schon so lange dafür bete, dass mein Mann, meine Familienangehörige gläubig werden, weil da habe ich keinen Einfluss in dem Sinne drauf. Ich kann beten, aber das liegt nicht in meiner Hand, dass sie diese Entscheidung treffen, weil das liegt in Gottes Hand. Und deswegen wäre es fatal, wenn ich mein Erfolg darauf oder basiere, dass ich sie zum Glauben geführt habe. Das funktioniert nicht. Sondern ich bin vielmehr gefordert, mein Vertrauen und meinen Selbstwert aus meiner Identität in Christus zu schöpfen. Weil das ist es, was Gott uns schon geschenkt hat, was er uns gegeben hat. Wie wir in meiner Einleitung schon gelesen haben, Jesus, er war kein Egoist, sondern er hat vielmehr die Herrlichkeit seines Vaters verlassen, um dieses Werk zu vollbringen. Es war nicht anders möglich. Er hat sich und alles, was er hatte, verlassen, sich geopfert, um dass wir diese neue Identität in Christus bekommen können. Dann, wenn wir im Text weiterlesen, stellen wir fest, der Petrus fordert uns auf, die Ziele Gottes für unser Leben zu unseren Zielen zu machen. Hier sind wir jetzt gefordert, und sie auf unser Leben anzuwenden. Und hier sind das Dinge, auf die ich Einfluss habe. Das sind Entscheidungen, die ich für mich, mein Leben treffen kann und auch treffen muss. Ich möchte dazu die Verse 5 bis 7 nochmal lesen. Und diese Übersetzung drückt das so schön aus, wie auch das eine vom anderen eigentlich abhängig sind. Dieser Ziele, die Gott für dein Leben hat. Strengt euch deshalb an, diese Zusagen Gottes in eurem Glauben zu leben. Dann zeigt sich euer Glaube durch ein vorbildliches Leben. Und ein vorbildliches, bildliches Leben aber führt zur tieferen Erkenntnis Gottes. Und aus der Erkenntnis Gottes folgt Selbstbeherrschung. Aus der Selbstbeherrschung wächst Geduld. Und aus der Geduld ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes. Und aus der Furcht vor Gott entspringt die Liebe zu den Gläubigen. Und aus dieser schließlich die Liebe zu allen Menschen. Das sind die Ziele Gottes für dich, für mich, für unser Leben. Letztendlich, dass wir ein Leben im Glauben zur Ehre Gottes führen. Dass wir unsere Nächsten, gerade unsere Geschwister, auch gerade in der Gemeinde lieben und daraus erwachsend auch die Liebe zu allen Menschen, die noch verloren sind und die auch die frohe Botschaft brauchen, um zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen. Und wenn wir uns auf diese Ziele Gottes für unser Leben konzentrieren, werden wir ganz großen Erfolg haben. Erfolg nach Gottes Maßstäben. Dann werden wir in dem Zusammenhang auch viele andere Dinge erreichen, die wir auf natürliche Weise erstreben. Das wird nicht unbedingt heißen, dass ich vielleicht Reichtum habe, dass ich eine tolle Familie haben werde oder sowas, dass alles super läuft in meinem Leben. Das heißt das nicht. Aber Gott verspricht mir wirklich eine intensive Gemeinschaft mit ihm, wenn ich meine Ziele für mein Leben ausrichte oder seine Ziele für mein Leben zu meinen Zielen auch für mein Leben mache. Und weiter spricht Petrus dann in Vers 8, je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Ist das nicht der Wunsch eines jeden? Ich will wirklich ein sinnvolles und auf den anderen wirklich ein positiv ausstrahlendes Leben führen. Interessant fand ich in diesem Vers aber auch, je mehr wir in diesem Ganzen wachsen, desto mehr wird nicht in erster Linie das alles sein, sinnvoll und ein ausstrahlendes Leben für die anderen, sondern in erster Linie schreibt er hier, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn. Heißt, vorher steht, wir lernen unseren Herrn Jesus Christus dadurch wesentlich besser kennen, wenn wir auf ihn vertrauen, wenn wir uns auf ihn verlassen. Und je besser wir ihn kennen, wie er wirklich ist, was er alles tatsächlich für mich getan hat, was er alles geopfert hat, wie groß seine Liebe zu mir ist, zu uns ist, und ihn besser verstehen und ihn besser kennenzulernen, wird das andere herauswachsen, dass mein Leben sinnvoll sein wird, dass mein Leben wirklich eine positive Ausstrahlung haben wird auf meine Menschen, in meinem Umfeld und meiner Umgebung. Dann wird es ganz schnell so sein, wie eine Tasche aussagte. Es ist ja ein Anliegen mit den Leuten, mit denen sie zu tun hat, ein Zeugnis zu sein, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und ich denke, das passiert dann. Und dann ganz oft passieren dann Gelegenheiten, da hast du gar nicht drauf vielleicht gewartet, aber plötzlich sind sie da. Gott schenkt die Gelegenheiten und du bist einfach gefordert, sie einfach nur zu nutzen. Und ohne dabei Angst haben zu müssen, was wird der andere von mir denken, wie wird er vielleicht über mich reden, weil das ist dann absolut zweitrangig. Das ist absolut unwichtig. Viel wichtiger ist, was denkt Gott über mich? Wie ist mein Leben ein Wohlgeruch in seiner Nase, wie es der Psalmist an einer anderen Stelle ausdrückt? Interessant an dieser Stelle oder an dieser Liste ist auch, dass es nicht um Begabung, Intelligenz oder bestimmte Fähigkeiten geht. Und oftmals konzentrieren wir uns genau darauf und machen unseren Selbstwert daran fest, weil diese können sehr unterschiedlich sein, auch unter uns Christen. Unser Selbstwert wird nicht durch solche Fähigkeiten oder Eigenschaften bestimmt, sondern unser Selbstwert wird bestimmt durch unsere Identität in Christus und unsere persönliche Charakterentwicklung. Beides kann von allen Gläubigen und im gleichen Maße erreicht werden. Christen ohne Hingabe an Gottes Charakterziele, was es ja sind, diese Ziele Gottes für mein Leben, das sind Charaktereigenschaften. Und wer mag es nicht, wenn da eine Person dir gegenübersteht, die wirklich einen positiven Charakter ausstrahlt, einen positiven Charakter vermittelt, hilfsbereit ist, freundlich ist, zuvorkommend ist und nicht, wie wir in der Anfangsfrage gehört haben, egoistisch ist, auf seinen eigenen Vorteil bedacht, nur seinen eigenen Vorteil suchend. Solche Leute sind unangenehm. Mit denen ist man nicht wirklich gerne zusammen. Und ich denke auch, dass das Gott kein Wohlgeruch ist. Laut Petrus haben solche Leute vergessen, wer sie sind. Sie sind weit weg von ihrer wahren Identität und von ihrer eigentlichen Berufung in Jesus Christus. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum ihr Leben nicht siegreich werden will und alles so verkorkst ist. Leider gibt es davon zu viele Beispiele von Christen, die ihr Leben absolut nicht auf die Reihe kriegen. Und hier sind wir, jeder Einzelne, gefordert zu gucken, wo verfolge ich tatsächlich die Ziele Gottes für mein Leben oder wo suche ich Anerkennung für mich, meine Leistungen oder auch mein Sein. Eine interessante Erfolgsgeschichte finden wir bei Josua. Er war der Nachfolger von Mose und er sollte das Volk Israel in das gelobte Land führen. Und Gott spricht zu ihm und sagt, gerade im ersten Kapitel, Josua, Vers 7 bis 9 möchte ich da lesen, sei stark und mutig, gehorche gewissenhaft den Gesetzen, die dir mein Diener Mose gab, weiche nicht von ihnen ab, damit du Erfolg hast, wohin du auch gehst. Die Worte des Gesetzes sollen immer in deinem Mund sein. Denke Tag und Nacht über das Gesetz nach, damit du allem, was darin geschrieben steht, Folge leisten kannst. Denn nur dann wirst du erfolgreich sein. Ich sage dir, sei stark und mutig. Hab keine Angst und verzweifle nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. War Josuas Erfolg abhängig von anderen Menschen oder anderen Situationen? Nein, ganz klar nein. Sein Erfolg hing ganz und gar von seinem Gehorsam Gott gegenüber ab. Und falls Josua Gottes Worten glaubte und täte, was Gott ihm zu ihm oder von ihm wollte, würde er sein Ziel erreichen. Das klingt so einfach. Aber Gott stellt Josua auch gleich auf die Probe. Und manchmal tut Gott das mit uns auch. Er fordert von uns, dass wir ihm gehorchen, dass wir ihm vertrauen. Und von Josua stellte er auch hier gleich auf die Probe und erwartet ihm, vertrau mir, glaub mir. Und der Gott stellt ihn auf die Probe, indem er ihm einen völlig unkonventionellen Schlachtplan zur Eroberung Jerichos gab. 7 Tage, um die Stadt zu marschieren und dann in die Hörner zu blasen, war auch schon damals nicht unbedingt eine anerkannte Militärstrategie. Doch Josuas Erfolg war dadurch bestimmt, dass er Gott bedingungslos vertraute. Wie verrückt ihm dieser Plan auch vorkam. Und in Josua Kapitel 6 sehen wir dann, dass sein Erfolg überhaupt nicht auf militärische Geschicktheit beruhte, sondern allein auf seinen Gehorsam Gottes Wort gegenüber. 6 Tage lang einfach nur um die Stadt zu gehen. 7 Priester, die sollten vorweggehen vor der Bundeslade, die Posaune blasen, einmal um die Stadt und dann wieder zurück in ihr Lager. Und Jericho, eine gut befestigte Stadt, gute feste Tore, alles war verrammelt, alles war verriegelt, absolut kein Reinkommen möglich. 6 Tage um die Mauern, um die Stadt spazieren gehen. Und am 7. Tag 7-mal rumgehen. Kein Mucks, keine Unterhaltung, kein Gerede, kein Gemurmel, nix. Absolut Ruhe. Gehen Sie darum. Auf Josas Befehl soll sie dann ein absolutes Kriegsgeschrei veranstalten, so laut sie nur können, und die Posaunen umso lauter auch blasen. Am 7. Tag, beim 7. Mal, das war die Anweisung Gottes an Josua. Eigentlich hirnrissig. Wie soll davon eine so starke Mauer einfallen? Wie soll das bewirken, dass wir in diese Stadt reinkommen? Gott hat es bewirkt, weil Josua ihm gehorcht hat. Und auf Befehl, das ganze Volk fängt an zu schreien, Krach zu machen, und plötzlich die Mauern fallen. Die Mauern fallen und sie können so in die Stadt marschieren. Lest es euch mal durch, es ist faszinierend. Josua, Kapitel 6. Josuas Erfolg hing von seinem Gehorsam Gott gegenüber ab. Dass er Gott Glauben geschenkt hat, dass das, was er ihm gesagt hat, funktionieren wird. Und das sollte auch unser Verhaltensmuster sein. Dass da, wo Gott mir Dinge in seinem Wort deutlich macht, das möchte ich, dass du dir aneignest, diesen Charakterzug. Dieses Ziel, was ich für dein Leben mir überlegt habe, dass du es zu deinem Ziel machst. Dann wird dein Leben erfolgreich werden. Dann wirst du wirklich ein erfülltes Leben haben können. Und wer sich jetzt noch an meine letzte Predigt erinnern kann, es ging auch da um Glauben und ein erneuertes Denken. Und da haben wir auch gemerkt, immer wieder kamen Menschen zu Jesus und forderten ihn um Hilfe an oder baten ihn um Hilfe. Und wisst ihr noch, was Jesus ihnen immer wieder zugesagt hat oder gesagt hat? Weiß das noch jemand? Dir geschehe nach deinem Glauben. Immer wieder. Dir geschehe nach deinem Glauben. Und genauso, so viel wie du glaubst, genauso viel wie du dem Wort Gottes vertraust, so viel wirst du auch mit dem lebendigen Gott erleben. Je mehr du ihm vertraust, desto mehr Erfolg wirst du erleben. Siege in deinem Leben. Lass uns heute ganz neu zusammen Gottes Plan für unser Leben übernehmen und ihm folgen. Alles andere wird Gott, der Herr, wirken. Dann wird unser Leben auf einmal auf dem direkten Weg zum Erfolg befinden. Und ich denke, hier macht auch dieses Sprichwort, was ich zu Beginn erwähnt habe, Sinn. Erfolg ist die Summe richtiger Entscheidungen. Richtige Entscheidungen in Bezug auf deine Ziele. Wenn sie mit Gott übereinstimmen, wird dies auch in deinem Leben zutreffen. Ich möchte hier mit dem Vers 8 aus dem 2. Petrus 1 schließen. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, desto mehr werdet ihr mit Hilfe der Erkenntnis von Jesus Christus, unserem Herrn, ein sinnvolles, auf andere ausstrahlendes Leben führen. Ein positiv wirkender, starker Charakter ist die Summe von Gott gefälligen Entscheidungen. Amen.